Und bevor wir irgendwie weiter schon etwas erklären, über was wir heute talken, die einfache Frage an meinen Gast, Benny von Wiel. Magst du dich erinnern, wenn du das letzte Mal ohne Billett, also schwarz, gefahren bist?
Ja, es ist sehr eine fiese Situation, ehrlich gesagt, weil mein Velo ist kaputt gewesen und ich bin mit dem Velo ins Tram zum Heimgehen und ich habe null gedacht, dass ich das Velo-Billett brauche, weil ich ja gedacht habe, es ist nicht fahrtüchtig und es ist völlig, völlig an Arsch gewesen, irgendjemand hat es verschlagen gehabt. Und dann hat mir tatsächlich irgendein VBC-Kondukteur dort, habe ich noch in Zürich gelebt, einen Buß gegeben für das. Und es war eben meine dritte Buß innerhalb von, weiß nicht, 36 Monaten oder 18 Monaten oder so. Und dann habe ich dann tatsächlich auch noch einen Strafbefehl bekommen für das. Und es hat irgendwie etwa 700 Stutz gekostet oder so. Es ist jetzt auch schon 5, 6, 7 Jahre her, aber es hat mich damals empfindlich drauf.
Kann man vorstellen, du bist wahrscheinlich noch irgendwo in der Studiumszeit gewesen, da. Das wird dann wird dich in arge Schieflage gebracht haben, finanziell.
Ja, also so, nein, ich habe schon gearbeitet, aber ich habe gerade eine Stelle gekündigt, glaube ich, gerade zu dem Zeitpunkt. Und habe nicht gewusst, wie es weitergeht.
Okay, das soll unser Thema sein, unter anderem. Anfangen tut alles im Zug. Im Zug, Unbeschwertheit. Vielleicht nach einem langen Arbeitstag, Kopf runterfahren, richtig Ferien vielleicht auch, mit einem schönen Blick auf die Berge oder auf den See. Dann heisst's...
Billette bitte!
Ist mir aber tatsächlich auch schon so passiert, ein paar Mal bin ich schwarz gefahren in meinem Leben. Shame on me. Meistens dürfte ich behaupten, habe ich es nicht absichtlich gemacht, ich habe einfach vergessen, das Billett zu lösen. Ist euch vielleicht auch so gegangen? Mein Taggast das mal der Journalist, der Benny von Wiel. Und wir haben es schon ein bisschen angetönt. Es ist ihm auch schon so gegangen. Es geht um gebüßt werden im Zug, Benny, und auch um die, die dann ins Gefängnis kommen wegen dem, weil sie eben die Busse nicht zahlen können. Hast du dir selber schon mal überlegt, für eine Geldstrafe ins Gefängnis zu gehen?
Ehrlich gesagt habe ich mir das schon überlegt, beziehungsweise ja.
Also nicht aus journalistischer Sicht, um deine Reportage darüber zu machen.
Wirklich nicht, sondern ganz jung ist es so gewesen, dass ich bei einer illegalen Party dabei war und dann quasi angezeigt wurde wegen Hausfriedensbruch. Und dort bin ich noch Schüler gewesen und das ist sehr lang gegangen, es ist etwa 3 Jahre gegangen, es hat mir extrem Angst gemacht, wenn dann die Geldstrafe mal kommt. Und ich habe gewusst, das sind ja Tagessätze und ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass ich dann einfach quasi ins Gefängnis gang, weil mich das weniger trifft. Aber das ist eben auch nicht so einfach gewesen. Also das haben sie dort nur wollen, dass man würde ins Gefängnis gehen, wenn man wirklich nicht zahlen kann. Aber ich glaube, ich habe ganz naive und jugendliche Vorstellungen gehabt von, wie das wäre. Also wahrscheinlich ist es am Schluss besser gewesen, habe ich Zivildienst gemacht und von dort her das zahlt.
Dein Text geht unter anderem um die Cornelia Monteiro. Das ist natürlich nicht ihr richtiger Name. Wir müssen sicher nicht den ganzen Text durchbesprechen, aber dass die HörerInnen die Ausgangslage kennen. Die Cornelia Monteiro, die lebt von einer halben IV-Rente und will ihr ein Halbtags stornieren. Weil sie pendelt einfach weniger wegen Corona und so weiter. Was macht sie da genau? Also wie ist da ihr Vorgehen? Kannst du das kurz erklären?
Genau, sie hat dort halt einfach einen Brief geschrieben, einen handschriftlichen. Also sie ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, es ist eine Person, die sehr für sich einstehen kann, aber jetzt nicht mega Behördenprozess denen nachsteht. Und hat dann nichts mehr gehört und hat gedacht, ist halt schon in Ordnung. Und hat dann eine Weile, glaube ich, auch ihre Post nicht angeschaut. Oder wie das genau passiert ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat sie ein halbes Jahr später versucht, das Halbtags zu kaufen. Dann hat man ihr das nicht verkauft und dann hat eine Bekannte ihr das Halbtags sogar zahlt, und da habe ich eine Quittung quasi per Kreditkarte online, und dann ist das Halbtags einfach wieder gesperrt worden einen Monat später, und aus Sicht von der ÖV Unternehmensverband ist das alles richtig gelaufen, also laut AGB darf man das quasi, wie wenn man noch Schuld offen hat, dann kann man kein neues Halbtags kaufen. Also es betrifft anscheinend nur Halbtagsschuld, aber dann kann man kein neues Halbtags kaufen und dann heisst es einfach volle Billett zahlen, oder? Oder eben von schwarz zu fahren.
Ja, das finde ich das Absurde an dieser Geschichte, weil jetzt wird sie ja eigentlich gezwungen, schwarz zu fahren und sie würde riskieren, ins Gefängnis zu wandern, wenn sie verwischt wird. Und wie kommt man dann genau vom Schwarzfahren ins Gefängnis? Das klingt jetzt ja ein bisschen komisch für Leute, die das vielleicht jetzt nicht so kennen, aber tatsächlich ist der Weg nicht so weit, wie man sich das vorstellen kann, oder?
Ja, es ist so, dass... Also es haben da alle ÖV-Unternehmen wieder ihren Ermessensspielraum, obwohl sie jetzt einen nationalen Verband haben, wo sie alle Buspreise reguliert haben und ein nationales Register, wo alle Leute reinkommen, die schwarz gefahren sind. Und die können quasi üblicherweise nach dem dritten Mal schwarz fahren, können sie eine Anzeige machen. Sie sind quasi, sie müssen nicht, also es gibt keinen Automatismus, aber sie können. Wegen Verstoß gegen das Personenbeförderungsgesetz. Und das heisst, dann passiert eben das Gleiche, was bei mir damals passiert ist. Dann schreibt irgendeine Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl, oder es muss nicht mal Staatsanwaltschaft sein, aber dann bekommt man einen Strafbefehl, der die Buße dann nochmal erhöht. Und dann gibt's halt eben die Situation von Leuten, die einfach wissen, sie haben keine Chance, die Buße zu zahlen. Oder sie wissen es nicht, sie haben kein Bewusstsein. Ich meine, es gibt viele Leute, die verstehen die Prozesse auch nicht so gut und haben das Gefühl, sie machen ja nicht aktiv etwas Böses. Und dann irgendwann, und das ist, glaube ich, der Zeitpunkt ist auch nicht so genau definiert, dann wird das umgewandelt in sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe und dann muss man ins Gefängnis. Und das ist sehr... Also es kommt sehr häufig vor. Es hat jetzt 2019 mehr so Leute, die aus Bussenumwandlung, wie es auch heisst, ins Gefängnis gehen, wie Leute, die wegen Freiheitsstrafe regulär ins Gefängnis gehen. Natürlich im Schnitt weniger lang, manchmal sind es nur ein paar Tage, aber in einer Studie von Martin Kilias, die ich dazu gefunden habe, hat es auch einen Fall gehabt. Ich muss noch mal gerade schauen, wie viele Tage das sind, aber ich glaube, über 2 Jahre sind das da gewesen, wo der maximale untersuchte Fall im Kanton Zürich im Gefängnis verbracht hat, wegen Busse und Geldstrafe. Und das muss jetzt nicht immer wegen dem ÖV sein. Und mit dem ÖV-Unternehmen hat es schon lange nichts mehr zu tun. Also die kümmern sich ja dann nicht mehr nach dem Strafbefehl, was mit dem passiert. Darum ist eben niemand verantwortlich. Weder die Person, die Zugbegleiterin ist, die Busse ursprünglich ausgeführt hat, hat irgendwie ein Bewusstsein oder ein Verständnis dafür, dass jemand wegen dem mal ins Gefängnis kommt. Noch die Person, die quasi dann sein Kasso macht bei der SBB. Es ist wie so ein Rechtswegschieben vom einen zu der anderen, zu der dritten, zu der vierten Instanz, bis dann irgendwelche Leute im Gefängnis landen.
Haftaufenthalte wegen Geldbußen nehmen massiv zu. Vor 30 Jahren saßen gemäß Bundesamt für Statistik in einem Jahr knapp 400 Personen ihre Bußen in Haft ab. 2019 gab es 3.601 sogenannte Bußenumwandlungen. Im Text kommen ja aber auch noch Strafrechtler im Vor. Du hast ihn schon erwähnt, Martin Kilias, ein Zugbegleiter und ein Lokführer. Und jetzt hast du dir ja nicht nur die Geschichte als Aufgabe auferlegt für ein neues Strassenmagazin, sondern du hast auch Lösungsansätze skizziert. Sag mal kurz grundsätzlich, warum?
Ich glaube, dass mit den Lösungsansätzen die Idee ist mir gekommen, weil eben, wenn ich jetzt schon versucht habe zusammenzufassen, gibt es nicht wirklich eine verantwortliche Instanz, wo wir jetzt können sagen, hey, du Buma, du Bölimann, du bist verantwortlich, dass da tausende Leute ins Gefängnis gehen, sondern man hat wie ein ÖV, der ÖV ist quasi eine staatliche Aktiengesellschaft, oder nicht die ganze ÖV, die SBB ist eine staatliche Aktiengesellschaft, in den Kantonen ist etwas anders geregelt und die haben wie verschiedene Zielrichtlinien und nach denen richten sie sich unternehmerisch aus. Und wir als Bevölkerung, wir können eigentlich ganz viel beeinflussen von dem, aber eben halt nicht so auf dieser Ebene, wo, also jetzt nicht oft, man könnte wie sagen, oder Luxemburg hat das jetzt in Kurs, man könnte sagen, die ÖV soll komplett gratis sein und das ist politisch, aber ich glaube auf der individuellen von Instanz zu Instanz, von Behörde zu Behörde aufteilte, wie soll ich sagen, Repression, kann man das als Gesellschaft nicht, sondern man kann eben wie so sich Grundsatzfragen stellen, oder? Will man faire Arbeitsbedingungen, will man ein SBB, der ein Immobilienkonzern ist, will man eine inklusive, oder das erwähnen wir eigentlich politisch, das müsste jetzt mal umgesetzt werden, dass wirklich alle, die irgendwie bewegungseingeschränkt sind, wo wegen einer Behinderung oder wegen einer Verletzung oder aus Altersgründen können Züge, Bus und Tram verwenden. Das haben wir eigentlich politisch schon mal gewollt. Das muss jetzt noch auch wirklich so kommen. Aber das heisst eigentlich, ich denke, wie der konstruktive Ansatz macht viel bewusster, dass wir eigentlich, dass wir alle so pathetisch beim ÖV könnten mitreden. So.
Aber komm, hau doch gerade mal da ein, den pikanten Punkt, den du schon angesprochen hast. ÖV gratis für alle, da hast du schon Luxemburg mal schnell angeführt, schon mal erwähnt. Aber was hast du da herausgefunden? Wo gibt es das schon und wie läuft das? ÖV gratis für alle?
Jawohl, also ÖV gratis für alle gibt es in vielen französischen Städten. Es kommt jetzt gerade so auf. Also ich habe das Gefühl, so in den letzten 2-3 Jahren drei, vier Jahre, haben nach und nach 35 mittlere und kleinere Städte in Frankreich und Luxemburg, wo ja zwischen Frankreich und Deutschland liegt, das eingeführt, aus der Überlegung heraus, also jetzt gar nicht nur aus sozialer Überlegung heraus, sondern aus der Überlegung heraus, wie kann man riesigen Staus begegnen, wie kann man vielleicht irgendwie Feinstaubausstoß begegnen, sorry. Wie kann man einem Feinstaubausstoß begegnen in der Stadt? Wie kann man irgendwie wegkommen von, oder wie kann man Klimaziele, die man sich auferlegt hat, auch wirklich versuchen einzuhalten? Und eben eine Möglichkeit wäre zu sagen, ÖV ist gratis, weil es steigert ja die Motivation, dass man dann wirklich ÖV fährt. Weil jetzt beim Zug ist es so, dass wir sogar seit Fabi-Abstimmung, das war vor etwa 8 Jahren, zahlen wir ein Stück weit sogar den Ausbau vom ÖV mit, wenn wir ein Billett kaufen. Also es ist jetzt nicht der grösste Anteil vom Ausbau, aber es ist so, muss man sich vorstellen, wie wenn man irgendwie würde den Strassenbau mitfinanzieren mit der Autobahnvignette. Es ist eben nicht so, dass man das macht. Und beim ÖV macht man das ein bisschen so und als Gesellschaft könnte man sich wie sagen, man will das komplett umdrehen. Man will irgendwie einen ÖV, der praktisch nichts mehr kostet, damit die Leute zu viel mehr nutzen. Das könnte etwas sein, wo man sich als Gesellschaft sagt, findet man sinnvoll, aus eben sozialen Überlegungen. Also wie die Protagonistinnen in dem Text, unter anderem eben der Bruce Waldhof, der auch nicht so heisst, der tatsächlich im Gefängnis gesehen ist wegen ÖV-Bussen. Die würden davon profitieren, aber vielleicht eben auch, ich wohne da gerade in der Innenstadt, vielleicht auch städtische Stadtleben, wo teilweise völlig überlastet ist.
In normalen Jahren macht die SBB hunderte Millionen Gewinne. Am lukrativsten ist ihr Immobiliengeschäft. Viele ihrer früheren Betriebsflächen werden nicht mehr gebraucht, zum Beispiel das Gebiet um den Zürcher Hauptbahnhof. Dort hat die SBB vor 100 Jahren städtisches Land enteignet und verdient damit nun viel Geld. Das ist immer wieder ein Thema. Die SBB verdient Geld mit Immobilien. Da sagst du, warum soll das so sein? In dem Fall Lösung, die SBB müsste eigentlich die Immobilien abstoßen, oder was hast du dir gedacht?
Ich weiß jetzt auch nicht. Also klar, es ist immer das Problem, wenn man als Journalist plötzlich wie sagt, Lösungsansätze in hat man nachher wie das Gefühl, dass man plötzlich eben ist man in so einer Politikersituation. Und
ja, das stimmt, ja. Ich erwarte jetzt auch nicht die Abschlusslösung von dir, ehrlich gesagt, wirklich nicht. Ich erwarte nicht die grösste Lösungsskizze von der Menschheit oder so. Aber nur man dachte, ich diskutiere es mit dir.
Ja, nein, ich finde es ehrlich gesagt schon relativ absurd, dass man dann. Sagen wir so, es kann ja sein, dass eine SBB Immobilien hat, aber dass man halt in einem System lebt und das hängt sicher mit Pensionskassen und allem zusammen, wo man die Immobilien von eben am Schluss von einem Staatsunternehmen noch irgendwie gewinnbringend verwendet. Das erscheint mir jetzt schon relativ absurd, ob jetzt das SBB die alle muss abstoßen, das ja eben, also das überlasse ich dir gerne, weil Leute, die wirklich so proaktiv Politik machen. Aber was ich noch gedacht habe, was wirklich fehlt im Text, und es ist mir irgendwie am Freitag bin ich in den Zug eingestiegen und habe gedacht, shit, Mann, der Klassiker wäre ja eigentlich die erste Klasse abschaffen.
Stimmt, das fehlt im Text.
Das wäre ja eigentlich, ist auch ein Finanzierungsthema. Also ist natürlich auch so, dass man mit der ersten Klasse sicher viel mehr Geld verdient. Aber ist ein riesiges Kapazitätsproblem, wenn sich die Leute in der zweiten Klasse irgendwie zusammendrängeln. Und in der ersten Klasse, ist gerne in der Lehre, wie es der Gobi quasi, ich meine, man hat jetzt auch nicht so den Zwang, ich weiß es nicht, also ich ausgerechnet, man hat nicht den gleichen Zwang, die Infrastruktur vom ÖV auszubauen, wenn es jetzt einfach keine erste Klasse gäbe. Das wäre in dem Sinne noch die Idee Nummer 10, die auch den ganzen Text klar runtergemacht hat, wenn die auch noch vorkommen.
Das habe ich tatsächlich mal erlebt vor einiger Zeit mit einer Kollegin, beruflich in Luzern gewesen, und dann auf meinem Zug auf Zürich war es so gewesen, dass sie auf einmal, wo wir so den Perron entlang laufen, am Zug, und wenn die einsteigen und uns natürlich nach einer zweiten Klasse umschauen, bleibt sie vor einem Erstklassewagen stehen und sagt, ah, schau mal, den haben sie jetzt quasi wie umgelabelt, das ist zwar eine Erstklasse, aber der ist jetzt der Zweitklasse. Und dann hat es jetzt mal wahnsinnig viel mehr Platz für alle und es muss sich niemand irgendwie auf den Füßen rumstehen. Ich habe es wahnsinnig super gefunden. Natürlich ist es auch ein bisschen bequemer in der Erstklasse, aber es ist tatsächlich sehr, ich habe gefunden, das ist eigentlich sehr gute Entscheidung gewesen, dort mal. Das müsste es mehr geben als Zugfahrer. Letzte Frage. Die Lösungen könnten ja einiges kosten. Vielleicht einfach auch die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit. Einfach gefragt, müssen wir uns das vielleicht einfach auch mehr kosten lassen, dass der ÖV vielleicht einfach allgemein mehr und besser kann genutzt werden oder vielleicht so als allgemeines Gut kann werden für alle.
Also klar, die Lösungen würden wahrscheinlich schon mehr kosten. Es ist jetzt wie so, in Zürich gibt es jetzt die Initiative von der JUSO, dass der ÖV gratis werden, und das hat man jetzt ausgerechnet, oder das hat der Stadtrat ausgerechnet, dass das etwa 300 Millionen mehr wird kosten im Jahr. Das ist wirklich viel Geld. Auch die JUSO sagt, dass es mehrere hundert Millionen wird kosten. Die Frage ist natürlich, wer zahlt die mehrere hundert Millionen Franken? Und jetzt zum Beispiel in Frankreich so einzelne Städte, wo das eingeführt haben, ich glaube die Stadt Aubagne, wenn ich es richtig kann sagen, trotz meinem scheppernden Französisch, haben da dabei zum Beispiel auch auf eine Art Pendlersteuer oder eine Pendlerinnensteuer gesetzt. Dass es jetzt nicht irgendwie einfach verteilt wird an die sogenannten Steuerzahlerinnen, sondern dass man wie sagt, hey, schau, das und das Unternehmen, ihr habt wie, da arbeiten 15 Leute und die 15 Leute, die kommen von überall her, die belasten ja auch, oder ich bin immer so hemdsärmlich so als Innenstadtbewohner, also gerade jetzt so in der Pandemie belastet es mich ja quasi auch, wenn da alle aus ihren Einfamilienhäusern herströmen. Und eben in der Stadt hat man gesagt, okay, es gibt eine Art Pendlerinnensteuer, und mit dieser Pendlerinnensteuer, die nur die Unternehmen müssen zahlen, finanziert man den gratis ÖV. Und das wäre ja zum Beispiel auch, da könnte man ja auch dann eben kombinieren mit so Homeoffice-Überlegungen oder so, dass man dort sagt, wo es heisst, man muss vor Ort sein, dann kostet das halt ein Prozentli oder so. Ich weiss auch nicht genau, wie hoch das ist. Es ist einmal, eben, ich glaube, es ist finanzierbar, wenn man das will. Und das wollen, eben, da gibt es sehr viele soziale Gründe, um das zu wollen, weil es ist sauteuer und es wird immer teurer und es wird eben auch teurer, weil wir den Ausbau mitzahlen mit den Tickets. Und neben den sozialen Gründen hat er wirklich auch einfach Klimaziele. Also, dass man irgendwie soll ja von mir aus, also jetzt Basel sagt man, ab 2050 gibt es kein Benziner mehr. Das ist hat man jetzt in Basel gesagt. Wenn man das in Nidwalden anders sagt, ist mir das Recht in Nidwalden. Aber ich finde, die Schwelle zum irgendwie ökologischer mobil zu sein, sollte man als Gesellschaft schon senken. Und zwar aus gesamtgesellschaftlichem Interesse. Jetzt nicht, weil ich einfach selber gerne so fahre, was ich übrigens wirklich gerne mache. Also ich fahre liebend gerne so. Obwohl ich, jetzt habe ich so einen, eben, habe ich fast so einen hässigen Text geschrieben über die Mobilität und die SBB und eigentlich macht mich ja eine SBB-Uniform glücklich. Also nicht eine Bahnpolizei, aber eine Kundenbegleiterin-Uniform macht mich eigentlich glücklich, so als Kunde.
Benni, danke vielmals für den Tag. Wir freuen uns auf deinen Text.
Danke für deine Fragen und für dein Engagement.
Über Zugfahren, über Schulden, die daraus entstehen können und letztendlich eben über den Text, den der Benni von Will geschrieben hat, mit dem Titel «Fahrt ins Gefängnis». Dazu, wie auch schon ein bisschen angetönt, seine Lösungsansätze, wie es vielleicht anders könnte laufen oder was man einmal müsste diskutieren, wenn es um den ÖV in der Schweiz geht. Das lesen wir ab dem Freitag, am 7. Mai. Ich wünsche viel Spass beim Lesen und danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war das mal für euch, Simon Bergins. Tschüss zusammen.